ARD Sounds.
Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren. Und das werden wir in den nächsten Tagen auch klar zum Ausdruck bringen. Es wird nicht mehr lange dauern. Die ist abgestimmt. Die wird in diesen Tagen auch final abgestimmt mit der Europäischen Union, mit den NATO-Partnern. Es wird eine Reaktion aus Deutschland sein, aber die Partner in der Europäischen Union und in der NATO werden davon nicht überrascht.
Bundeskanzler Merz gestern Abend im ARD-Sommerinterview zur Frage, wie die Regierung auf den Fund der Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen reagieren wird.
Noch liegt diese Reaktion nicht vor, aber wir gehen der Frage nach, wie sie aussehen könnte.
Zur Diskussion steht, Artikel 4 des NATO-Vertrags zu aktivieren.
Außerdem blicken wir nach Israel, wo die Gewalt der jüdischen Siedler im Westjordanland immer heftiger wird.
Nach dem neuen US-Angriff gegen den Iran fragen wir, wie geht es dort weiter?
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 31. August um 16 Uhr. Wir haben es gerade am Anfang vom Kanzler gehört. Die Regierung ist sich weitgehend einig, wie sie auf den Fund der Sprengstoffdrohnen auf dem Leipziger Flughafen Anfang August reagieren wird. Das hat Merz gestern beim ARD-Sommerinterview gesagt. Wie will man denn reagieren, Thorsten? Weißt du da schon was Näheres?
Nee, das tut mir leid, das weiß ich auch nichts. Die Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio, die gehen davon aus, dass die Regierung morgen ihre Erklärung veröffentlichen wird. Sicher ist das aber nicht. Was gefunden wurde in Leipzig, das wissen wir, nämlich mindestens eine mit Sprengstoff versehene Drohne. Aber wer dahinter steckt und ob das wirklich ein Angriff oder ein Anschlagsversuch war, das sagt die Regierung bisher nicht. Innenminister Dobrindt sprach ja nach dem Fund der Drohne Anfang August von fremden Mächten, die dahinter stecken. Fast alle Fachleute meinen, das muss Russland gewesen sein.
Aber ein Beweis dafür fehlt ja. Den wird es vielleicht auch morgen nicht geben. Aber gut, die Indizienkette ist natürlich ziemlich einleuchtend. Innenminister Dobrindt hatte ja kürzlich gesagt, Russland macht es einem leicht, in den Verdacht zu geraten, aber schwer, den Beweis zu führen. Wie die Regierung reagieren wird, wissen wir also nicht. Aber wie sollte sie denn reagieren?
Gute Frage. Und zu der Frage wurde heute im Programm von NDR Info der Berlin-Korrespondent Markus Sambale befragt. Und hören wir doch mal seine Antwort an.
Die Reaktion müsste natürlich einerseits sehr hart sein, weil man zeigen will, wir lassen uns das nicht gefallen, dass womöglich hier ein ausländischer Staat, ein ausländischer Geheimdienst es schafft, hier auf deutschem Boden so eine Art Angriff vorzubereiten und auch fast umzusetzen dann am Ende, eine Art Stoppschild. Und gleichzeitig müsste diese Reaktion natürlich so sein, dass man nicht eine ungesteuerte Eskalation befeuert. Gerade wenn es dazu kommt, dass man Russland als den Urheber benennt, dann wäre natürlich sehr schnell die Frage von Krieg und Frieden im Raum. Deswegen muss diese Reaktion eben sehr abgewogen sein und am Ende wird es, glaube ich, eine Mischung sein können aus diplomatischen Reaktionen, aber zusammen mit der EU, womöglich auch mit der NATO, eben nochmal deutliche Signale der Entschlossenheit.
Eine Reaktion, über die diskutiert wird, kommt von dem früheren Diplomaten und BND-Vizepräsident Arndt Freitag von Loringhoven. In der Süddeutschen Zeitung hat er vorgeschlagen, Artikel 4 des NATO-Vertrags zu aktivieren. Was steht denn da drin?
Artikel 4 des NATO-Vertrags, den lese ich jetzt mal hier im offiziellen NATO-Wortlaut vor, der ist nämlich nicht sehr lang. Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist. Das ist nicht der berühmte Artikel 5, also die NATO-Beistandsverpflichtung und, ganz wichtig, das ist auch keine Vorstufe dazu.
Trotzdem würde das heißen, Deutschland bindet seine Verbündeten in den Fall ein, oder?
Ja, das ist richtig und das wäre auch schon ein ziemlich deutliches Signal an die Urheber, ob nun Russland dahinter steckt oder wer auch immer.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass das die deutsche Reaktion sein wird?
Also unsere Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk haben dazu heute den Verteidigungsexperten der SPD-Bundestagsfraktion Falco Drossmann befragt. Er ist Oberstleutnant der Luftwaffe, lebt in Hamburg und sagt, das ist eine kluge Idee. Hören wir mal, warum.
Aus meiner Sicht ist die rote Linie schon längere Zeit überschritten. Aber was wir in Leipzig gesehen haben, ist, dass da zwei Drohnen standen. Und es ist wirklich davon auszugehen, selbst als Laie muss man das einsehen, dass da irgendeine staatliche Struktur dahinter steckt. Dafür waren die Dinger technisch zu hochwertig. Die drei Sprengstoffe, die da gefunden worden sind, also Nitropenta, Semtex und Hexogen, die baue ich nicht in meiner Dacia zusammen. Und da ist also eine staatliche Struktur dahinter. Und es ist ganz wichtig, dass wir das klären. Ich habe keine Lust, dass mir in Hamburg eine Drohne mit Sprengstoff auf den Kopf fällt. Und ich glaube, die Leute in Leipzig auch nicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass da jetzt entschieden gehandelt wird.
Und was könnten die NATO-Verbündeten bei diesen Konsultationen dann beschließen?
Auch dazu wurde Falko Drossmann befragt und das hören wir uns auch gerne an.
Aber die Frage ist ja, welche Konsequenzen können da auch besprochen werden? Es geht natürlich um militärische Konsequenzen. Welche Übungen werden durchgeführt? Wie finden diese Übungen statt? Müssen wir wirklich alle Übungsdetails vorher an die ganze Welt bekannt geben? Wie gehen wir auf kulturpolitischen Wege um? Sie sagten eben hybride Bedrohungen. Was sind diese hybriden Bedrohungen? Es ist wirklich nötig, dass wir in fast allen europäischen Großstädten, auch in allen NATO-Großstädten, russische Häuser haben, die von einer russischen Föderalagentur betrieben werden, die auf ihrer Website schreiben, was sie für Veranstaltungen durchführen da drin. Wir wissen nicht, wer eigentlich im russischen Haus in Berlin wohnt. Wir wissen nicht, wer da sein Unwesen treibt, weil es halt dem Außenministerium untersteht. Das sind Dinge, die können wir klären. Was ist mit der russischen Schattenflotte los? Also warum wissen wir nicht, welche Schiffe durch unser ausschließliches Hoheitsgebiet fahren, weil die ihre Transponder ausschalten, weil sie nicht versichert sind zum Beispiel? Müssen wir das mit uns machen lassen? Und das sind Dinge, die müssen abgesprochen werden, weil es viel mehr als Militär betrifft. Es betrifft auch kulturelle, es betrifft auch wirtschaftliche Dinge.
Soweit der SPD-Bundestagsabgeordnete Drossmann. Wir halten euch natürlich über die weiteren Entwicklungen in dieser Frage auf dem Laufenden.
Dann lass uns jetzt nach Israel schauen, Thorsten. Gestern hat unser Kollege Christoph Tietz an dieser Stelle erzählt, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu mit überraschend deutlichen Worten die Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland verurteilt hat. Das wollen wir heute nochmal ein wenig vertiefen.
Genau, und zwar mit Hilfe unserer Tel Aviv-Korrespondentin Julia Lai. Sie hat uns einen aktuellen Beitrag geschickt und schildert zunächst einmal an einem Beispiel, was da im Moment immer mal wieder passiert.
Für internationale Schlagzeilen sorgt eben ein Angriff auf ein Fernsehteam des US-Senders NBC News in Jalut. Journalisten von NBC News hatten eine palästinensische Frau namens Aida zu ihrem Haus in der Westbank begleitet. Ein Haus, das sie vor längerer Zeit schon verlassen musste. Der betroffene Korrespondent schildert die Situation später so. Als Aida uns näher an ihr Haus heranführte, stürmten plötzlich vermummte junge Männer herbei. Sie waren mit Stöcken und Steinen bewaffnet. Ihr Fahrzeug hatte ein israelisches Kennzeichen. Sie schlugen die Windschutzscheibe unseres Autos ein, prügelten mit Knüppeln auf unser Team ein und schlugen Aida bewusstlos.
Ja, das ist wirklich erschütternd und ich frage mich, wieso jemals eine Zwei-Staaten-Lösung funktionieren soll.
Ja, natürlich sind nicht alle Siedler Gewalttäter. Viele sehen in der Besiedlung dieses Landes einen göttlichen Auftrag, den sie erfüllen müssen. Fakt ist aber auch, die Wortführer fühlen sich offensichtlich von der rechten bis rechtsextremen Regierung dazu ermutigt, Palästinenser regelrecht zu vertreiben. Und gestern Abend hat sich Netanyahu dann nochmals geäußert und hören wir dazu nochmal Julia Lai.
Öffentliche Kritik Netanyahus an gewalttätigen Siedlern ist bislang selten. Da in Israel Ende Oktober gewählt wird, muss der Premier nun einen Drahtseilakt vollführen. Einerseits die internationale Empörung beruhigen und sich andererseits die Siedlerbewegung gewogen halten. Wir müssen uns nicht selbst zusätzliche Probleme bereiten. Das ist nicht die Siedlerbewegung. Das fügt der großen Gemeinschaft der Siedler in Judäa und Samaria enormen Schaden zu. Einer gesetzestreuen Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die kämpft, die enorme Opfer bringt und sich zudem mit terroristischen Bedrohungen auseinandersetzen muss, die dort größer sind als irgendwo sonst im Land. Nach internationalem Recht sind alle israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland rechtswidrig. Nach israelischem Recht gibt es allerdings einen Unterschied. Zwischen legalen, befestigten Siedlungen, die von der Regierung geplant und genehmigt wurden, und illegalen Außenposten, die oft nur aus ein paar Wohnwagen bestehen. Netanyahu versucht immer wieder, die anhaltende Gewalt im Westjordanland als die Taten weniger radikaler abzutun. Es ist ein Narrativ, dem israelische Menschenrechtsaktivisten wie Nadav Weiman von Breaking the Silence widersprechen. Viele Außenposten erhielten Unterstützung durch die israelische Regierung. Woher kriegen sie den Asphalt für ihre Außenposten? Wie sind sie an Waffen der Armee gekommen? Wieso haben sie Geländewagen von Finanzminister Bezalel Smotrich bekommen? Wer liefert ihnen ihre Wohnwagen? Es sind die örtlichen Behörden, der Staat Israel und die Armee. Und genau davon will Benjamin Netanyahu ablenken.
Jetzt noch kurz zu den neuesten Entwicklungen im Irankrieg. Die USA haben ja erstmals seit Ende Juli den Iran wieder militärisch angegriffen. Warum?
Attackiert wurden Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormuz. Und das US-Militär sagt, von dort aus sollten Raketen mit Seeminen abgefeuert werden, um diese wichtige Meerenge noch stärker zu verminen. Und das habe man natürlich verhindern wollen.
Gab es Opfer?
Iranische Staatsmedien melden 2 Todesopfer auf der Insel.
Und welche Schäden hat der Iran mit seinen Gegenangriffen verursacht?
Ja, die waren wohl relativ gering nach allem, was wir hören. Es gab Raketenangriffe auf Luftwaffenstützpunkte in Jordanien, die auch von den USA genutzt werden. 8 dieser iranischen Raketen seien aber abgefangen worden, sagt das jordanische Militär. Außerdem hat der Iran nach eigenen Angaben US-Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen. Das haben die Emirate aber dementiert. Sie sagen, sie hätten eine iranische Drohne abgefangen.
Also sieht es nicht so aus, dass dies der Beginn neuer heftiger US-Kampfhandlungen ist, oder?
Im Moment sieht das nicht so aus, nein. Amerikanische Medien sehen Hinweise darauf, dass das US-Militär immer mehr Tanker erfolgreich durch die Straße von Hormuz geleitet hat, mit ausgeschalteten Transpondern, und dass der Iran jetzt versuchen wollte, das durch die weiteren Seeminen zu verhindern. Das sind aber auch nur Spekulationen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.